Hallo und herzlich willkommen zur 60. Folge des Dresdner Piratencasts. Mein Name ist Manuel Wolf und ich habe heute jemand ganz Neues bei mir.
Hi, ich bin Peter Lars.
Stopp, Polizeigewalt. Bedingungsloses Grundeinkommen.
Werden Sie dich überwachen?
Open Data und Open Source.
Verkehrswende.
Die Häuser denen, die drin wohnen.
Ein Cannabis Social Club.
Jo, wie ich es gerade schon erwähnt habe, Beta Lars ist ein ganz neues Mitglied bei uns, wobei du mischst ja jetzt schon seit ein paar Wochen und Monaten bei uns im Hintergrund mit. Man hat dich noch nicht gehört.
Aber ihr habt mich wahrscheinlich gesehen.
Ja, und man hat auf jeden Fall etwas von dir gesehen. Erzähl mal, was wir so von dir bewundern dürfen.
Ja, in ganz Dresden hängen gerade grafische Arbeiten von mir rum, denn ich habe die Wahlplakate im Wesentlichen designt. Ich habe relativ viel auch Einfluss auf den Inhalt genommen. Und das ist ein sehr spannender Prozess gewesen.
Jawohl. Es sind insgesamt, ich glaube, 13 Plakate wirklich mit Personen. Das heißt 13 Personenplakate.
Ja.
Und dazu kamen nochmal wie viel? Acht?
Acht Themenplakate, also 7 und 1 Volt.
Die Großplakate noch dazu.
Sticker.
Die Sticker, die Flyer.
Ich mag den, warum du mich behinderst, Sticker, immer noch sehr, sehr.
Das stimmt. Falls ihr diese Sticker noch nicht kennt, immer wenn jemand in der Rotenburger Straße 7 sitzt, ne, einfach mal an die Scheibe klopfen und ihr dürft dann gerne immer nur unserem Sticker-Fundus wühlen und euch was mitnehmen. Unter anderem der, warum du mich behinderst, habe ich gefragt, den ich sehr schön finde, auch in dieser
Deutlichkeit.
In dieser Deutlichkeit. Ich wollte jetzt Aggressivität sagen, aber Deutlichkeit ist ein schöneres Wort. Jo.
Aber jetzt kommen wir eigentlich zu den Themen.
Wie kommen wir, genau, also das ist das Ding. Du hast jetzt das alles designt, aber du musstest ja überhaupt erstmal wissen, was du designen sollst. Also.
Deswegen machen wir heute eine Folge, ja. Piratencast. Es geht nämlich um Programmarbeit.
Jawohl.
Wie entsteht ein Wahlkampfdesign? Wie entsteht ein Wahlkampf und wie entsteht ein Wahlprogramm und warum machen wir das eigentlich alles?
Jawohl. Also ihr kriegt heute wirklich, wir sind die Transparenzpartei, ihr kriegt heute einen Blick hinter die Kulissen. Wie läuft politische Arbeit bei uns? Gerade in der aktuellen Situation. Ne, mhm. Wo wir immer wieder mitbekommen, was jetzt hier auch im Wahlkampf schief läuft. Jetzt erst wieder in den Schlagzeilen. In Leipzig jemand krankenhausreif geprügelt, weil diese Person sich politisch engagiert hat. Und viele, viele Leute reagieren mit Unverständnis, mit Fassungslosigkeit, auch wir. Aber, und ich versuche es jetzt optimistisch zu sehen, es ist eine Scheißsituation, in der wir sind, aber viele Leute, ich habe das Gefühl, werden jetzt aktiv oder wollen jetzt aufgrund dieser Missstände, aufgrund dieser Situation politisch aktiv werden. Und
fragen sich, warum, wie?
Ja, fragen sich, wie? Also auch du hast ja gesagt, du bist ja auch zu uns gekommen, du hast gesagt, hier.
Das ist reiner Aktionismus gewesen. Ich musste was tun. Und deswegen bin ich hier gelandet.
Ja. Und du bist quasi in die Blackbox reingefallen, also ohne wirklich zu wissen, was abgeht. Und
ja.
Für die Leute, die sich das nicht trauen, so wie du, einfach reinzuhüpfen, machen wir heute unter anderem diese Folge und sagen, warum, wieso, weshalb und wie.
Was macht ein Programmarbeit bei den Piraten für dich aus? Was ist so, was uns unterscheidet?
Programmarbeit. Ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen als Referenz das Programm für die Landtagswahl nehmen, denn das ist jetzt erst kürzlichst beim Landesparteitag entschieden worden. Allerdings, wie sind wir dorthin gekommen? Wir haben gewusst, es ist Landtagswahl. Das ist immer schon mal ein guter Einstieg. Du hast einen Termin, ne? So. Und für diese Landtagswahl wollten wir natürlich mit einem Programm reingehen. Und jetzt muss man ja nicht wie heißt das Sprichwort? Etwas neu erfinden, ne? Sondern es gab ja schon mal eine Landtagswahl, es gab schon Landtagswahlen, an denen wir teilgenommen haben. Das heißt, der erste Schritt, ich bin Teil der Wahlkampfkoordination hier auf Landesebene zusammen mit Stefanie. Liebe Grüße an der Stelle. Und wir haben als allerersten Schritt uns das letzte Wahlprogramm angeguckt. Das heißt 2019, haben geschaut, was war dort Thema bei der Landtagswahl. Und wir sind wirklich dieses ganze Programm Tippeltappe-Tour durchgeschritten und haben uns bei jedem einzelnen Punkt gefragt, ist das noch aktuell? Steht das dort an der richtigen Stelle? Na, also ist es wirklich auch auf Landesebene? Weil ganz häufig passiert es, dass sich Punkte reinschmuggeln, die eigentlich auf der Bundesebene oder auf der kommunalen Ebene passieren. Und dann fragt man sich schon, sollten wir hier vielleicht ein bisschen noch umformulieren? Braucht das eine Änderung? Also wirklich jeden einzelnen Punkt sind wir durchgegangen, haben dann geschaut, fehlt etwas? Mhm. Und jetzt sind ja Stefanie und ich auch nicht allwissend. Und deswegen sind wir auch auf andere Menschen zugegangen. Also erstmal wirklich ins Kollektiv rein. Wir haben gefragt, hey, liebe Piraten Sachsen, gibt es für euch Punkte, wo ihr sagt, aus dem 2019er Programm, die gehören überarbeitet? Gibt es Punkte, die neu dazukommen sollten? Ich nehme jetzt mal als ganz berühmtes Beispiel oder als ganz präsentes Beispiel. Wir hatten im 2019er Programm fast nichts zum Thema Gesundheitspolitik. Mhm. Das war noch vor Corona.
Ah.
Vor Corona hat man Gesundheitspolitik häufig so ein bisschen auf Bundesebene gedacht. Ne? Okay, hat das jetzt wirklich was im Land zu tun? Und Gesundheitspolitik war auch damals, muss man jetzt ehrlich zugeben, nicht wirklich sexy. So. Und jetzt hatten wir aber Corona und haben festgestellt, vielleicht sollten wir uns auch wirklich auf Landesebene und darüber hinaus auch auf kommunaler Ebene mehr mit Gesundheitsthemen beschäftigen. Und deswegen haben wir dort Leute einfach gefragt. Teilweise auch wirklich in der Bundespiratenpartei gibt's da Eingänge dazu. Und dann ist jetzt ein völlig neuer Abschnitt zum Thema Gesundheitspolitik entstanden. Du zum Beispiel, du hast ja mehrere Punkte auch beim Thema Inklusion mit angestoßen. Wir können vielleicht nachher nochmal ein paar ganz gezielte Beispiele machen, würden wir jetzt erstmal im Allgemeinen sprechen. Oder auch zum Beispiel Anne, die ja auch im Bereich der TU Dresden tätig ist, auch beruflich, hat im Bereich der Bildungspolitik sehr viele Ergänzungen gemacht zur Situation der Beschäftigten an den Hochschulen in Sachsen.
Ich glaube, du bringst gerade so immer einen Punkt rein, auf den ich eigentlich vorhin hinaus wollte.
Mhm.
Was ist denn eigentlich die Geschmacksrichtung von Piratenpolitik? Also was unterscheidet uns von anderen Parteien so ganz grundsätzlich? Und das hast du halt angesprochen. Und das ist mir halt auch... Also für mich sind zwei Sachen bei den Piraten ganz zentral.
Mhm.
Das eine ist diese Sache von tu wat.
Ja.
Das ist ja auch im Chaos Computer Club ein sehr großes Motto. Die Herrschaft der Machenden.
Mhm.
Ich finde, tatsächlich ist es ein sehr zwiespältiges Schwert, weil aus einer inklusionspolitischen Sicht zum Beispiel, es ist ultra wichtig, dass Inklusionsarbeit mit Behinderten passiert.
Mhm.
Es gibt so abstrusen Scheiß, der passiert, wenn nicht behinderte Leute irgendwas für Behinderte machen. Ich meine zum Beispiel, dass die Gebärdensprache in Deutschland immer noch nicht rechtlich als Sprache anerkannt ist, ist so ein Missstand, der aus inklusionspolitischer Sicht einfach überhaupt nicht geht.
Mhm.
Und der eben dazu führt, dass zum Beispiel Kinder, die gehörlos sind, sogar, ich weiß nicht, ob es immer noch Praxis ist, es war auf jeden Fall lange Zeit mal Praxis, auf Schulhöfen davon abgehalten werden, Gebärdensprache zu benutzen. Ich meine, stell dir jetzt mal vor, dass irgendwie deutsche Kinder nicht Deutsch reden müssen, sondern irgendwie Englisch lernen müssten. Also nein, nicht Deutsch auf dem Schulhof nicht reden dürfen, sondern Englisch lernen müssen, weil das ja international besser verständlich ist.
Aber du hast recht tatsächlich, deine Frage so gar nicht aufgefasst. Oder, also anders gesagt, wir machen das bei uns Piraten halt so intuitiv, dass ich sehe das gar nicht mehr als was Besonderes an, aber es ist was Besonderes. Tatsächlich, es war allen Piraten in Sachsen und teilweise auch Leuten, die noch nicht, also die mit uns zusammenarbeiten, aber auch keine Mitglieder sind. Ne? Es war allen freigegeben, Anträge zu schreiben, die dann am Ende im Programm landen können. Also nur weil Stefanie und ich sozusagen als Wahlkampfkomitee jetzt hier federführend tätig waren, waren alle eingeladen mitzumachen. Also wirklich, es gab dort keinen Zwang, dass das über uns laufen muss, sondern alle Anträge waren bis zu einer bestimmten Frist einzureichen und konnten dann am Ende im Wahlprogramm landen. Und das ist etwas, das unterscheidet uns, glaube ich, sehr stark von anderen Parteien. Also klar, hier gibt's jemand, die Leute haben den Hut auf,
mhm.
Aber das heißt nicht, dass die anderen sich unbedingt an denen ausrichten und nur daran halten müssen, was die sagen.
Das Zweite, was ich sehr wichtig finde und was auch mir Möglichkeit gegeben hat, sich einzubringen, ist eben dieses starke Vertrauen auf Leuten, die dieses Thema im Alltag erleben.
Ja.
Zum Beispiel, ich arbeite gerade bei der TU Dresden an dem Projekt Neuroqueer at TU Dresden und davor Neurodivergent at TU Dresden, wo wir uns Barrierefreiheit an der TU aus Sicht von ADHS, Autismus und so angesehen haben. Und dabei ist mir aufgefallen, wir haben hier auf der landespolitischen Ebene ein richtig problematisches Gesetz. Und zwar durch das Hochschulrecht gibt es dieses Konzept des sogenannten Dauerleidens, was effektiv bedeutet, wenn du eine Behinderung hast und die ist zufällig primär somatischer Natur, das heißt also, sie hat mit deiner Psyche zu tun, dann bekommst du keinen Nachteilsausgleich.
Genau. Nachteilsausgleich, ganz kurz vielleicht für die, die das nicht kennen. Es gibt ein Anrecht, wenn man eben eine Behinderung hat oder eine chronische Erkrankung, auf jeden Fall etwas, was dich in deinem Arbeits- und in deinem Bildungsalltag eben behindert, dass es eine Möglichkeit gibt, zum Beispiel bei Prüfungsleistungen also Maßnahmen zu bekommen, die eben dir das Ganze dann erleichtern. Häufig ist es einfach nur, dass Menschen beispielsweise, die eine Behinderung haben, dass denen mehr Zeit gewährt wird, um Prüfungsleistungen abzulegen. Das ist, glaube ich, so das Gängigste, was häufig gemacht wird. Aber ja, tatsächlich eben dieses Dauerleiden ist häufig so eine Hintertür für die Hochschulen, dass sie sagen können, naja gut, das ist ja keine Behinderung per se, das ist ja eben eine psychische Erkrankung und damit ein Dauerleiden, deswegen gibt es keinen Nachteilsausgleich.
Du hast da gerade ein sehr gutes Beispiel gesetzt dafür, warum es so wichtig ist, dass die ExpertInnen
wieder gut, weil ich Quatsch rede. Gut.
Richtig.
Okay, sorry. Also, vergesst alles, jetzt kommt's richtig.
Zwei wesentliche Sachen, die du ein bisschen durcheinander gebracht hast. Als erstes. Die Behinderungen sind keine Defizite von den Personen.
Ja.
Die Behinderungen entstehen, weil Barrieren in den Bildungseinrichtungen existieren, die eben diese Menschen davon abhalten, teilzuhaben an Bildung. Mhm. Und deswegen ist halt Nachteilsausgleich ist, okay, der Wort ist halt wieder aus diesem alten Framing von vor 50 Jahren, wo noch die Behinderten selbst schuld waren. Aber ein Nachteilsausgleich ist eben die Kompensation von Barrieren, die durch die Strukturen an Hochschulen und auch anderen, also Bildungseinrichtungen im Allgemeinen entstehen. Und eigentlich ist es einfach nur dazu da, zu sagen so, ja, zum Beispiel in der schriftlichen Prüfung entstehen halt für bestimmte Menschen diese Nachteile und die sind eben durch die Strukturen begründet und nicht durch die Menschen selbst. Ja. Die haben einfach nur andere Bedürfnisse als der Schnitt der Studierendenschaft, auf die quasi diese Gebäude und Formate im Allgemeinen ausgelegt sind.
Ja.
Und deswegen kompensieren wir das. Das zweite Wesentliche ist das Framing, mit dem die Universitäten benutzen das als Ausrede.
Mhm.
Ich habe es ist also ein zwieschneidiges Schwert. Also ich habe in meiner Arbeit in der TU Dresden auch schon mitbekommen, dass es bestimmte Lehrkräfte gibt, die wirklich, sagen wir mal so, keinen Bock auf das Thema haben. Und die halt nicht einsehen, ja, warum soll ich denn dem ADHSler jetzt nochmal mit der Struktur helfen? Das kriegen doch andere Studierende auch hin.
Mhm.
Halt vollkommen ignorierend, dass eine Behinderung quasi schon so ein Teilzeitjob ist, den du neben deinem Studium machen musst und da auch nochmal viel Geld für ausgeben darfst.
Ja.
Es gibt aber auch viele Leute, die eigentlich wirklich helfen wollen und eben sehen, wie wertvoll eben auch diese anderen Perspektiven, die behinderte Menschen an Universitäten bringen, auch sind, die es aber einfach rechtlich nicht dürfen. Und hier muss ich sagen, da kann man nicht nur den Unis die Schuld geben. Es gibt Studierende an der TU Dresden, die gegen Nachteilsausgleiche klagen von anderen. Und das ist halt, ich habe da überhaupt kein Verständnis dafür, für so ein unmenschliches Verhalten.
Ja.
Aber das macht eben die Unis die Spielräume kaputt, die sie bei der Gewährung von Nachteilsausgleich haben. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung berichten, ich habe nicht in der TU Dresden studiert, ich habe in einer kleinen Hochschule studiert. Und da habe ich halt eine Mail geschrieben, so dass meine Bedürfnisse, ich habe nie irgendwie den Urkunden oder sonst was vorgelegt, aber das sind einfach, weil die mich halt kennen konnten und was eine kleinere Einrichtung war, sind halt viel Support ist einfach so passiert, weil die Leute eben wollten, dass ich da studieren kann.
Ja. Genau, das war jetzt schon mal ein kleiner Exkurs quasi zu einem Punkt. Naja, ist ja okay.
zu einem Punkt, den ich ins Landtagsprogramm eingebracht habe.
Richtig, ne? Also da kommen wir jetzt quasi wieder zurück. Also hier war es jetzt wirklich so, dass du sagtest, okay, dieser Umstand ist kacke, die gesetzliche Situation ist kacke und da sollte sich was ändern. Und deswegen
und wir können es auf Landesebene ändern.
Ja. Und das ist ganz klar Landespolitik und deswegen hast du an dieser Stelle eben auch einen Zusatzantrag dann eben noch eingereicht. Vielleicht einfach für euch da draußen, dass ihr ein bisschen das formale Prozedere habt. Also es gibt eine gewisse Frist bis zu dieser Frist. Das sind, oh Gott, ich sage jetzt mal x Wochen vor dem Landesparteitag, das ist vermutlich von Struktur zu Struktur anders, gab es die Frist, erste Programmpunkte einzureichen. So, damit eben alle noch einmal die Gelegenheit haben, vor dem Landesparteitag diese Programmpunkte wirklich durchzulesen, damit man dann schon bei der Abstimmung weiß, worüber stimme ich hier eigentlich ab. So, und nach dieser ersten Frist gibt es eine sogenannte Nachfrist und da haben eben alle nochmal die Möglichkeit, konkurrierende oder ergänzende Anträge reinzustellen, wenn sie der Meinung sind, okay, das, was hier schon formuliert ist, das passt nicht ganz, das stimmt nicht ganz oder da muss noch was ergänzt werden. Und du hast eben diese Chance genutzt, hast bei den Punkten, ich glaube, du hast insgesamt 3 oder 4, ja, bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, 3 oder 4 ergänzende Anträge oder ändernde Anträge noch mit eingereicht, die dann eben auch beim Parteitag besprochen worden sind. Und das ist dann sozusagen das Prozedere und das Finale erlebt das Ganze dann eben auf dem Landesparteitag, wo dann diese Programmpunkte von dem Landesverband abgestimmt werden. Das heißt, diejenigen, die es eingereicht haben, die stellen das nochmal vor, geben eine Begründung ab, warum dieser Programmpunkt dort rein soll. Dann können Fragen gestellt werden, dann kann der Landesverband sich mit Pro und Contra eben zu diesem Punkt äußern. Und dann folgt die Abstimmung und mich hat das sehr gefreut. Ich hoffe, dich auch. Also es sind ja alle Programmpunkte sind angenommen worden. Wir haben jetzt mit diesem Landesprogramm 99 Programmpunkte insgesamt.
Sehr schön.
Ist eine schöne Zahl, finde ich. Und wenn wir sagen, okay, das Vorwort, die Einleitung gehört dazu, dann sind es glatt 100.
Wow.
Also, und das haben wir an einem Tag dort durchentschieden und ich bin sehr glücklich, dass dieses Programm jetzt steht. Und
es ist wirklich auch nicht durchgewunken.
Nein.
Also da waren wirklich große Diskussion, ja, auch um kleine Worte.
Ja.
Und die Leute haben sehr, sehr genau drauf geguckt. Aber letztendlich wurde halt sehr gute Vorarbeit geleistet, finde ich. Und wir haben bei den meisten Punkten wirklich Konsens erreichen können, dass alle dafür waren und alle dahinter gestanden haben.
Ja.
Und ich glaube, also es gab halt Gegenstimmen, aber relativ wenige. Und es ist auch so, es ist ein angenehmes Klima, das halt, also wir sind ja immer so nach außen so extrem so kämpferisch und provokativ, aber ich finde es halt schön, wie sehr konsensorientiert wir nach innen agieren.
Ja, also das war auch wirklich, das war die Absicht. Also da sollte jetzt nichts irgendwie auf die Agenda, was den Landesverband dann spaltet in sich. Viele Punkte sind ja auch einfach aus dem 2019er Programm, nur im Zweifelsfall aktualisiert, ein bisschen abgeändert.
Strukturiert.
Und eben das, was jetzt neu dazu kam, alles das, was neu dazu kam, ich fand es auch wirklich gut und viele, viele haben ja auch ein sehr positives Feedback gegeben und klar, es gibt immer mal eine Person, der passt eben einen Punkt nicht, dann stimmt sie dagegen, aber hier ist jetzt eben nichts gewesen, was die Mehrheit abgelehnt hätte. Das heißt, wir haben jetzt ein Programm und jetzt ist die Frage,
wofür eigentlich?
Wofür eigentlich?
Ich muss noch mal auf einen Punkt von vorhin zum Thema Geschmacksrichtung. Ich finde es bei dem Programm sehr interessant, dass es keinen Bereich Digitalisierung gibt. weil wir ja eigentlich diese netzaktivistische und netzpolitische Partei sind. Und dann haben wir keinen Themenblock Digitalisierung. Obwohl uns ja nachgesagt wird, dass wir so eine monothematische Partei sind, die nur dafür steht.
Ja.
Aber ich glaube, das ist irgendwie Strategie. Was hast du dir dabei gedacht?
Tatsächlich hat sich das so ein bisschen ergeben. Vielleicht auch dazu meine Standardreplik, die ich mir mittlerweile angewöhnt habe. Denn es kommt ja ständig, aha, die Piraten, ein Themenpartei, ihr seid ja nur die Internetpartei, ihr könnt ja nur Internet. Boah. So, dann denke ich mir immer, ja, Wolfgang. Und jetzt nenne mir bitte drei Teilbereiche deines Lebens, die komplett offline stattfinden. Mhm, ja. Das bei einer gewissen Generation klappt das noch. Die könnt ihr das oft zählen, ist vollkommen okay. Aber sehen wir es mal so, ein Großteil unserer Gesellschaft verbringt unglaublich viel Zeit online. Ob gewollt oder nicht. Mhm. Das Arbeitsleben kommt so gut wie nicht mehr online aus. Mittlerweile online auch aus. Ohne online aus. Oh, ich bin schon komplett durch. So, aber es ist ja so, vieles findet einfach zum Teil wenigstens digital statt oder wir sind eben zum Teil auf digitale Unterstützung angewiesen. Nehmen wir zum Beispiel den Gesundheitsbereich. Wir haben das richtig, richtig gemerkt bei Corona, dass Digitalisierung hier ein Thema ist. Mhm. Und deswegen findet sich auch natürlich jetzt im Wahlprogramm unter dem Bereich Medizin und Gesundheit finden sich Aspekte zur Digitalisierung. Im Bereich Bildung findet sich unglaublich viel zum Thema Digitalisierung. Weil wir, als wir das dann sortiert haben, Stefanie und ich, wir haben wirklich, du musst dir das jetzt vorstellen, das haben wir übrigens analog gemacht. Sehr schön. Wir haben erstmal alles aufgeschrieben. Stellst dir vor, quasi jeder Programmpunkt war ein Post-it. Mhm. Und dann haben wir die auf dem Boden ausgelegt und haben überlegt, okay, wie lässt sich das jetzt sinnvoll strukturieren? Und dann sind eben Themen rausgekommen wie Bildung und wie Gesundheit. Also das, was die Leute wirklich, ich will es nicht sagen, was man anfassen kann, aber das, was die Leute ganz klar als politisches Feld sehen.
Was sich im Alltag betrifft.
Richtig, weil Digitalisierung ist irgendwas, das ist komplex. Ist überall. Eben, das ist komplex, das ist übergeordnet, das kannst du nicht anfassen, ne? Das ist schlecht greifbar. Aber Bildungspolitik, da sind alle bei dir. Und wenn du sagst, zum Beispiel auch im Thema Gesundheitspolitik, dass wir zum Beispiel bei den Apotheken und bei den Praxen, dass wir da eine bessere digitale Versorgung brauchen, da alle, die in Apotheken arbeiten, die schlagen im Hände über den Kopf zusammen und sagen, hurra, ja, genau das brauchen wir. Ne? Und das kann man nicht einfach so inkonkret sagen, wir brauchen Digitalisierung. Also ich muss ehrlich sagen, jedes Wahlplakat, wo draufsteht, wir brauchen Digitalisierung, sage ich, ja, wo? Und ja, wofür? Und wie? Und Komma aber, ne? Weil Digitalisierung hat auch Schattenseiten, die man bedenken muss, die man beachten muss.
Datenschutz.
Das ist die große, große Teilhabe. Schattenseite. So, also du siehst, die Expertise für Digitalisierung, die ist ja bei uns Piraten weiterhin gegeben. Aber wir haben eben gesagt, okay, wir möchten, dass dieser Bereich Digitalisierung wirklich in den Politikfeldern ist, die Leute in ihrem, was du schon gesagt hast, in ihrem Alltag spüren, die ihnen dort begegnen.
Das heißt also, das Wahlprogramm Piraten, Achtung, Ironie, ist ein einziger Block Digitalisierung, der in Unterbereiche aufgeteilt wird, in denen Digitalisierung wichtig ist.
Es ist zum Glück nicht so.
Es ist wirklich nicht so. Also wir haben immer Digitalisierungspunkte in den Themenbereichen mitgespickt, aber wir haben auch wirklich Themen, die halt komplett offline funktionieren und die eben auch eher auf Beteiligung, Demokratie, richtig, Grundrechte, Freiheitsrechte und so gehen. Und ja, die finde ich. Aber wir haben wirklich sehr viele schöne Punkte, so auch so aus der Praxis von Leuten, die sich täglich ihr Brot damit verdienen, mit den Themen. Na gut, aber du hast schon die Wahlkampfstände angesprochen. Warum machen wir denn dieses Programm?
Ja, die erste Frage oder die häufigste Frage, die uns bei einem Wahlstand begegnet ist, wofür steht ihr eigentlich? Ich muss ehrlich sagen, ich hasse diese Frage, weil was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt mir einen großen Kessel nehmen und einmal das Wahlprogramm über den Leuten ausschütten? Soll ich es rezitieren?
Aber die Leute suchen halt Orientierung.
Natürlich suchen sie Orientierung. Ich frage dann immer zurück, was ist dir wichtig? Mhm. Und dann kommt in der Regel der Bildungssektor, dann kommt das Thema Klima- und Umweltschutz, ne? Dann kommt das Thema Verkehrspolitik. Da können wir dann schon konkreter ein bisschen uns um die Sachen kümmern. Aber wofür steht ihr, ist schwierig. Und jetzt ist es ja so, nicht alle Leute, die an einem Wahlstand stehen, haben aktiv am Programm mitgeschrieben. Oder ich meine, wir sind ja auch größtenteils alle ehrenamtlich unterwegs, ne? Man kann nicht alles wissen.
Und wir können ja auch nicht zu allen Themen ExpertInnen sein.
Das stimmt.
Also ich kann wirklich sehr, sehr präzise was zur Inklusion erzählen,
ja,
weil das ein Thema ist, für das ich brenne und was mich irgendwie mein ganzes Leben lang schon begleitet hat.
Ja.
Aber Verkehrspolitik, also ich fahre Fahrrad und mich nerven Ampeln, aber das ist keine gute Grundlage, um vernünftige, ja, Politik zu machen. Ja.
Und da ist es eben hilfreich, wenn man einfach sich so ein Wahlprogramm hernehmen kann und kann sagen, hey du hast mir jetzt eine Frage gestellt, ich sag's dir ganz ehrlich, ist nicht mein Steckenpferd. Ich finde auch viel mehr Menschen in der Politik sollten sich öfter mal trauen, das zuzugeben, dass, ja, sie von bestimmten Bereichen eben weniger Ahnung haben als von anderen. Aber das nochmal so nebenbei. Und wenn mich eben auch jemand fragt zum Thema Digitalisierung, sage ich ganz klar, entweder ich frage jemanden, der oder die das weiß, oder wir gucken dann eben zusammen ins Wahlprogramm rein. Das ist das, was ich dann eben anbieten kann. Und besonders, wenn jetzt sehr konkrete Fragen kommen, dann kann ich sagen, du, pass auf, hier steht's in dem Punkt, hilft dir das weiter?
Ich finde ja auch total wichtig, dieses, du kommst mit uns zu einem, mit einem Anliegen und wir haben daran schon gedacht. Dass ich rede dir jetzt nicht nur nach dem Mund, ich,
ja,
denke mir jetzt gerade nicht irgendwas aus, was dir schon gefallen wird, sondern nein, das, mit dem du gerade zu uns kommst, das mich bewegt, darüber haben wir uns schon Gedanken gemacht und das steht dazu in unserem Programm.
Richtig.
Und da habe ich eben auch relativ viel Vertrauen darin, weil ich den Prozess kenne, dass da schon was Vernünftiges drinsteht. Und ich finde wirklich, wir machen da gerade auch sehr, sehr viele Fortschritte als Partei, was die Professionalisierung angeht.
Ja, und es ist auch wichtig, dass man dann zu den Punkten steht, so wie sie dort drin sind. Weil natürlich, wir haben es vor uns gesagt, manche auf dem Landesparteitag haben gegen bestimmte Punkte gestimmt.
Ja.
Ne? Nun ist es aber so, dass wir eben als Partei insgesamt agieren. Das heißt, man kann durchaus sagen, okay, ich war jetzt mit dieser Abstimmung nicht so glücklich, nichtsdestotrotz stehe ich hinter dem Programm meiner Partei. Und was eben auch wichtig ist, auch wenn man schon weiß, die Person, die jetzt zu mir gekommen ist und mich gefragt hat, die wird vermutlich etwas Bestimmtes hören wollen, aber eben genau das, was du sagst. Jetzt ist es nicht geboten, das zu sagen, was gehört werden will, sondern das zu sagen, wofür wir eben stehen. Also mich hat neulich zum Beispiel eine Försterin gefragt, wie steht's bei euch im Landesprogramm zum Thema Wolf?
Mhm.
So, habe ich gesagt, okay, Landtagswahlprogramm, wir erachten den Wolf als eine schützenswerte Art. Der ist ja mal ausgerottet worden, der Wolf siedelt sich jetzt wieder an, ne? Das gibt natürlich Kollisionen mit Mensch und,
ja,
und Landwirtschaft, natürlich. Allerdings muss man eben sagen, es ist trotzdem eine Tierart, die hier früher mal heimisch war.
Mhm.
Und wir müssen jetzt einfach wieder schauen, wie gehen wir mit dem Wolf um? Und ich wusste nicht, was die Försterin jetzt von mir will, die sich das, die Frage gestellt hat, ne? Und natürlich kam dann erstmal Skepsis in ihrem Gesicht, ne? Und so, na, aber was ist, wenn der die Schafe reißt? Also, das Thema ist halt schwierig. Das Thema ist eigentlich nur, eigentlich ist es was ganz Kleines, aber für die, die betroffen sind, ist es natürlich ein,
ja,
immens wichtiges Thema. Und ich habe jetzt einfach das gesagt, was drinstehen. Sie hat gesagt, okay, mit dieser Antwort kann ich leben. Ne?
Ich glaube, was viele auch gar nicht so, also, ich merke ja relativ viel Politikverdrossenheit in der,
ja,
Bevölkerung und auch irgendwie so Unwillen, sich auf eine Partei zu einigen, die man irgendwie noch gut finden kann.
Ja.
Und ich glaube, also teilweise fehlt es Leuten an Mut, auch mal kleinere Parteien zu wählen.
Ja.
Teilweise glaube ich aber auch, missverstehen Leute so, was Parteien sind. Ich meine, Parteien sind ja keine LebenspartnerInnen, die dich in allen Bereichen deines Lebens begleiten,
ja,
und dann alles perfekt zugeschneidert auf dich machen. Und ich finde es auch so ein bisschen problematisch, wenn Parteien zu sehr den Leuten so ein bisschen programmatisch hinterherlaufen und einfach die Programmpunkte setzen, die gerade eben irgendwie populär sind.
Ja.
hier interessante Debatte über Demokratie einfügen. Aber Parteien sind, also ich betrachte Parteien, also ich habe letztens mal diesen schönen Vergleich gelesen, Parteien sind eher wie Busse. Das heißt halt, du nimmst den Bus, der dich am nächsten zu dem Ziel bringt, wo du hinkommen möchtest. Mhm. Und wenn du dann aussteigst, dann guckst du, wie du von da aus weiterkommst. Und von daher finde ich das eigentlich sehr, sehr schön, dass halt unsere Partei so eher den Ansatz hat, dass wir versuchen, mit den Themen, die uns wichtig sind, aus unseren Überzeugungen zu überzeugen.
Ja.
Und so eher bekehren als nachreden.
Ja. Wir können jetzt natürlich auch Forrest Gump spielen und sagen, eine Partei ist wie eine Schachtel Pralinen.
Nein.
Ist mir tatsächlich mal gesagt worden, ich finde es gar nicht so dumm. Ne? Ich sag mal, wenn du dich für eine Schachtel Pralinen entscheidest, es gibt mehrere, ne? In der Regel sind immer verschiedene Sorten drin. Und du solltest dir natürlich die Schachtel Pralinen aussuchen, wo du sagst, okay, da schmecken mir die meisten. Und ja, wenn dort halt eine Sorte Marzipan drin ist und du denkst, oh, ich mag Marzipan nicht, dann heißt das ja nicht, dass der ganze Rest der Schachtel auch blöd schmeckt. Ne?
Zumal es ja auch noch einen Unterschied gibt, ob ich mir die Schachtel mit nur Marzipan dann kaufe oder
ja.
Die Schachtel mit einer Marzipanpraline.
Ach Mensch. So, aber ja, das ist wirklich so dieses Ding. Dafür haben wir ein Programm. Einfach damit wir wissen, wo wir stehen, damit wir kommunizieren können, wo wir stehen, damit die Leute draußen feststehen können, wo wir stehen. Und auch, es gibt ja Leute tatsächlich vor der Wahl, die informieren sich sehr genau.
Ja.
Es gibt Leute, die...
Also die hören Beispiel, jede Folge Piratenpodcast.
Die hören jede Folge Piratenpodcast. unter anderem wurde neulich der Piratenpodcast komplett vertont. Quatsch, das Programm wurde im Piratenpodcast komplett vertont. Das heißt, unser komplettes kommunales Wahlprogramm ist einmal eingesprochen worden und das konnte man sich hier anhören. Und es gibt Leute, die wirklich hinterher gesagt haben, ich habe mir das komplett angehört.
Mhm.
Was krass ist. Weil das ist nicht wenig. Das ist nicht wenig und die wenigsten schauen sich wirklich heute noch ein politisches Programm von vorne bis hinten an. Und Hut ab übrigens an alle, die das gemacht haben. Und danke an die, die uns gesagt haben, dass es da noch ein paar Fehlerchen gab. Aber ja, und Programme sind übrigens auch gut für zum Beispiel Vereine, Verbände, Initiativen, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren.
Mhm.
Das heißt, die können dann einfach auf die Homepage oder wo auch immer hin einer Partei gehen und suchen sich dann eben das bestimmte Politikfeld aus, was ihnen besonders am Herzen liegt und können das dann analysieren für ihre Mitglieder beziehungsweise für ihre Bubble, ihren Dunstkreis.
Der komplette Gegenteil vom Programm, sowohl was Komplexität als auch Reichweite angeht, sind aber wahrscheinlich Wahlplakate.
Bei den meisten.
Es ist sau anspruchsvoll. Also, Wahlplakate sind ja, also ich glaube, die meisten PiratInnen sehen es eher so als Fluch, dass man das machen muss.
Es ist wirklich ein Fluch. Also das Ding ist auch, oder anders, das trifft ja nicht nur uns. Das ist ja nicht nur Piraten, Piratin. Finde mal eine Person, die in der Vorwahlkampfzeit ihre Wohnung verlässt, auf die Straße geht und sagt, ach, ist das schön plakatiert hier. Nein, niemand mag Wahlplakate. Niemand. Es gibt keine Person, die sagt, cool, endlich ist wieder Vorwahlzeit, endlich wird wieder plakatiert.
Also ich muss sagen, nachdem ich selber Plakate gemacht habe, hat mir dieses Jahr ziemlich viel Spaß gemacht, die Plakate anzusehen. Aber das ist halt auch so eine spezielle DesignerInnen-Perspektive.
Ja. Aber wenn du keine hast, bist du unsichtbar. Wenn du keine Wahlplakate hast, Wahlplakate sind, glaube ich, eine der niedrigschwelligsten Wahlmöglichkeiten, weil sobald du auf die Straße gehst oder auf den Fußweg, irgendwo stellst du fest, oh, es wird demnächst wieder irgendwas gewählt.
Ne? Ja.
Das heißt, wenn das fehlt, bist du einfach unscheinbar und unsichtbar. Deswegen, auch wenn wir es nicht wollen, Stefanie hat mal ein Video gemacht dazu, wo sie auch gesagt hat, niemand mag Wahlplakate, es ist Müll, es ist Aufwand, es ist Zeit, es kostet Geld. Aber wenn du sie nicht hast, dann bist du nicht da, dann bist du nicht Teil des Rennens. Das muss man jetzt wirklich so sagen. Aber ja, jetzt kann man sich natürlich einfach machen, wie andere Parteien, ne? Einfach, wir haben unsere Parteifarbe und wir schreiben drauf, Freiheit.
Das Original in Blau.
Oh. Ja, also man muss ja wirklich sagen, es gibt ja einiges, was man jetzt schon gesehen hat auf den Straßen. Also ich finde ja die Plakate, also bei mir durchgefallen wird komplett, ist ja die CDU.
Ich finde es richtig komisch.
Ja, also es gibt ja verschiedene von der CDU, aber ich finde vor allem die ganz schlimm, die einfach nur, ja, da ist nichts. Das ist eine große türkise Fläche und darauf steht zum Beispiel Wohlstand. Punkt. Und dann auch schön unten drunter, wählen Sie die CDU für eine starke CDU.
Das ist mein Lieblingsplakat.
Also esst Schokolade bei Schokolade. Also es ist, oh Gott im Himmel. So, also das will man natürlich vermeiden. Ein Wahlplakat soll schön aussehen, es soll Informationen übermitteln, es soll so diesen Call to Action geben, also die Leute sollen ja aktiviert werden. Nein, gut, du als Designmensch.
Das Wichtigste bei einem Wahlplakat ist tatsächlich mehr Exposure. Mehr Exposure ist ein Begriff vor allem aus der Werbebranche, der eben besagt, je mehr ihr etwas ausgesetzt seid, desto mehr mag das euer Gehirn. Mhm. Weil die Theorie dahinter ist, das Gehirn ist faul. Mhm. Und wenn das Gehirn das erste Mal ein neues Glas Schokolade sieht, dann muss es erstmal verarbeiten, was es ist. Wenn daneben die Nutella steht, die das Gehirn schon 1000-mal gesehen hat, dann muss das Gehirn darüber weniger nachdenken und deswegen mag es die Nutella mehr. Und das ist quasi der Grund für alle Werbung. Dass man einfach die Leute mit einem Thema vertraut macht.
Bombardiert. Vertraut macht, okay, vertraut macht ist nicht so schlimm. Okay, ja?
Ja.
So.
Und das ist, weswegen halt die Plakate überall im Stadtbild hängen und halt auch überall verteilt hängen, damit die Leute eben mit den Parteien vertraut gemacht werden.
Okay.
Natürlich haben wir aber trotzdem noch mehr Anspruch an unsere Plakate als das.
Ja.
Und da müssen wir es natürlich uns überlegen, was ist denn unserer Partei wichtig zu kommunizieren?
Ja.
Zum einen, für mich war da ganz zentral dieses persönliche Engagement, das die Partei ausmacht. Dass halt Leute in dieser Partei sind, die für bestimmte Themen brennen und sich dort wirklich gut auskennen und dort strategisch sinnvolle Impulse setzen können. Und dass es halt auch sehr viele Laien sind, die halt in ihrem Alltag noch voll drin sind und aus ihrem Alltag heraus Aktivismus und Politik machen.
Ja.
Und das ist eigentlich das Konzept hinter unseren Personenplakaten.
Ja, deswegen hängt bei uns tatsächlich auch ein Großteil oder ich glaube 2/3 unserer Plakate insgesamt sind wirklich Personenplakate. Das heißt, dort seht ihr die Spitzenkandidierenden für die jeweiligen Wahlkreise beziehungsweise auch für die Stadtbezirksbeiräte. Und das war uns wirklich wichtig, die auch möglichst authentisch darzustellen. Also ihr seht so gut wie niemanden wirklich einfach nur dastehend und in die Kamera grinsend. Wollten wir nicht.
Genau, die sind alle in ihren Vierteln fotografiert worden. Mhm. Also wirklich mit lokalem Bezug, den man auch sieht.
Ja.
Das war aufwendig in der Gestaltung. Das kann ich ja gleich nochmal erzählen, das ist richtig witzig. Die haben alle Themen, die ihnen wichtig sind. Ich habe denen so auf die Finger gehauen bei ihren Themen. Ich habe wirklich Druck gemacht. So, mach da was, das nicht auf einem CDU-Plakat stehen würde. Schreib was drauf, was wirklich einen klaren Lokalbezug hat und schreib Themen auf, die euch persönlich wichtig sind und für die ihr brennt. Und ich finde, es hat sich gelohnt.
Ja. Also muss ich wirklich sagen, ich bin sehr glücklich mit allen 13 Stück, also allen 13 Personenplakaten, die wir haben. Wir hängen sie auch wirklich mit großer oder haben sie gehängt. Die meisten sind jetzt wirklich schon weg, hängen irgendwo oder nicht mehr. Auf jeden Fall, wir haben da sehr viel Herzblut reingesteckt, die auch wirklich überall im Stadtgebiet zu verteilen.
Ja, und was ich halt auch sehr schön finde, ist, wie natürlich die wirken.
Ja.
Auch wenn das tatsächlich... Das ist das Witzige.
Natürlich niemand sitzt da jetzt einfach da und wird zufällig in dem Moment fotografiert. Ne? Natürlich sind es gestellte Situationen. Aber trotzdem haben wir gesagt...
Die Plakate sind sehr bearbeitet.
Ja,
das ist wirklich, nein, ich finde es spannend. Ich finde es wirklich spannend. Also, wenn man so ein Foto aufnimmt, muss ja sehr viel passieren, bis es auf ein Plakat kommt. Zum Beispiel die ganzen Texte und Bildelemente, die man auf dem Plakat hat, die siehst du in der Kamera nicht. Ja. Das heißt, die Perspektive, die du auf der Kamera so einfängst, die wird auf dem finalen Plakat wahrscheinlich nicht funktionieren. Das heißt, ich durfte dann alle Leute einmal ausschneiden und dann erst mal da hinrücken, wo sie stehen müssen, damit der Hintergrund mit der Person und den Sprüchen gut aussieht.
Ja.
Und dann hat natürlich erstmal Manu vier Arme, weil ich Manu auf eine andere Stelle schicken musste. Und dann darf ich im zweiten Schritt erstmal nochmal die extra Arme von Manu wieder aus dem Hintergrund rausgetuschen.
Ich habe das Zwischenergebnis gesehen, das war witzig.
Dann gibt es auch meistens noch irgendwelche kleinen Schönheitsfehler bei den Leuten, so, keine Ahnung, bei dir hat sich ja ein Bekleidungsstück ein bisschen gemein verhalten auf dem Plakat, das ich dann nochmal gefixt habe.
Das dürfen wir gerne sagen. Also ich habe mich mit einer Hose fotografieren lassen, wo es dann irgendwie auf dem Foto den Anschein hatte, als wäre der Hosenstall offen.
Er war halt zu, aber die Falte lag so komisch, dass man den Reißverschluss gesehen hat.
So, dass dann wirklich da ist jetzt ein bisschen Fotobearbeitungsmagie angewandt worden, damit meine Hose auch geschlossen aussieht. Aber ja, das sind so kleine Sachen. Ich glaube, ganz besonders viel Spaß hattest du bei Raphael mit seinem Bade, mit den einzelnen Wassertropfen, die da, oh je.
Nee, am schlimmsten war der Bart von Steve.
Ach doch.
Ja.
Okay.
Der war halt auch noch vor so einem texturierten Hintergrund.
Ach, und das richtig ausschneiden, okay.
Ja, und das richtig ausschneiden.
Also ihr hört, da steckt viel Arbeit dahinter. Und nachdem das dann gab es ja auch noch wirklich Diskussionen im Sinne von, jetzt ist ja nicht nur gesagt, sobald die Personen und die Sprüche einmal angeordnet sind, ist das fertig. Dann gab es ja auch noch die Frage, soll es einen Rahmen haben? Wie soll der Rahmen sein? Wie sollen die Farben sein? Ich glaube, wir hatten dann, ich weiß nicht, wie viele Optionen wir zur Wahl hatten. Und wir sind halt eine
sehr konsensorientierte Partei.
Also hier ist wirklich, wir waren da sehr harmoniebedürftig. Wir wollten das wirklich so viele Leute wie möglich mit ihren Plakaten oder generell mit unserer aller Plakate zufrieden sind, weshalb wir wirklich, ich weiß nicht mehr, wie viele Optionen es waren, die wir durchgesprochen haben, aber es war eine Menge.
Also ich als Person der Gestaltung habe mir dann natürlich die Arme über den Kopf zusammengeschlagen, weil also ich hoffe, ich schockiere niemanden damit, aber mein Professor für einer meiner Professoren für Gestaltung an meiner Universität hat immer gesagt, Art Direction ist Diktatur.
Tja.
Und das ist halt nicht so kompatibel mit einer sehr, sehr demokratisch orientierten Partei.
Ja.
Aber es ist letztendlich auch total wichtig, dass halt die Leute sich mit ihren Plakaten wohlfühlen. Weil ich hänge da zwar implizit auch in der ganzen Stadt, weil es ja meine grafischen Arbeiten sind, aber man verbindet sie nicht mit mir.
Ja.
Und die Leute verbindet man schon damit. Und deswegen ist es tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass halt die Leute wirklich in den Plakaten stehen und sich damit wohlfühlen.
Ja.
Die Themenplakate waren dann aber die nächste Herausforderung. Und die sind kurzfristiger entstanden. Ich glaube, das sieht man daran, dass wir da die QR-Codes vergessen haben.
Haben wir tatsächlich?
Ich habe mich so geärgert. Wir haben tatsächlich absichtlich, damit man noch mal mehr zu den Inhalten lesen können, auf die Plakate von den Personen immer einen QR-Code gemacht, wo man auf die Seite der Person kommt.
Ja.
Das hätte mit den Themenplakaten auch funktioniert, einfach auf Punkt im Wahlprogramm zu verlinken.
Ja.
Aber es war halt ein bisschen spät gewesen im Prozess und dann ist das Detail runtergefallen. Aber es war wirklich ein sehr, sehr, sehr spannender Prozess für mich. Weil ich glaube, so Plakate, die ja vor allem am besten funktionieren, wenn sie sehr emotionalisieren, sind richtig problematisch für so eine verkopfte Partei wie uns.
Das stimmt, weil man ist dann sehr schnell an der Grenze zum Populismus und das ist, wollen wir ja eigentlich vermeiden.
Aber du kannst halt auch nicht ohne Populismus auskommen. Also ich zum Beispiel habe mich für ein Plakat ausgesprochen, auf dem steht, gute Politik beginnt beim Datensatz. Weil ich finde es total wichtig, dass gute Politik evidenzbasiert agiert und zum Beispiel bei zumindest bei den Programmpunkten, die ich eingebracht habe, bei den Punkten, wo es sinnvoll war, habe ich halt auch nachgeschaut, was gibt es denn schon für Modellprojekte in anderen Regionen, die erprobt sind, was sagt denn da die Forschung, und habe halt meine Programmpunkte danach ausgerichtet. Und aber das kannst du halt nicht auf dem Plakat stellen. Also MSW das hat gesagt,
versteht nur ein begrenzter Teil.
Da können wir eine Kleinserie davon in den Chaos Computer Club Dresden hängen. Er freut sich darüber.
Ja, also das ist halt die Krux, ne? Es soll durchaus schon so viel Inhalt sein, dass man selber sagt, okay, damit bin ich zufrieden. Es darf aber auch nicht zu viel Inhalt sein, weil dann liest es niemand oder man versteht es vielleicht nicht. Es darf nicht zu wenig Inhalt sein, weil dann hat man ein CDU-Plakat. Entschuldigung.
Es sollte nicht missverstanden werden können.
Und dann ist auch die Frage, welche Themen spricht man an?
Ja.
Also es gab dann, glaube ich, eine Auswahl von mehr. Also es sind jetzt 8 geworden, aber es waren, glaube ich, insgesamt mehr Überlegungen, die dann noch zustande kamen. Und dann natürlich in jedem einzelnen Politikfeld noch verschiedene Formulierungen, verschiedene Bildideen. Es ist jetzt etwas sehr Schönes rausgekommen. Es ist sehr, ich will nicht sagen farbenfroh, weil das klingt so nach Kindergarten, aber es ist, die Plakate machen Bäm. Danke, ja, es knallt.
Es knallt.
Es ist einfach, es sind unsere Signaturfarben, also es ist dieses Orange und Violett im Zusammenspiel und weil wir eben in Dresden sind, wird doch auch mit diesem Gelb gearbeitet, was sich auch in unserem Logo wiederfindet. Und ich finde, du hast da du hast da wirklich richtig tolle Sachen geschaffen, die sich auch merklich abheben zwischen den anderen Plakaten.
Also ich glaube, unsere Plakate sind so tendenziell ein bisschen zu voll. Also sie überfordern ein kleines bisschen, aber ich bin eigentlich wirklich sehr glücklich und mindestens Freiräume schaffen ist halt wirklich richtig legendär.
Mhm.
Ich liebe es. Aber ich liebe vor allem, dass Tigo den Textdeck drin gesehen hat. Also man sieht ja vor diesem wunderschönen Hanfblatt, mit dem wir zelebriert haben, das Bubatz Legal, ist ja auch ein urpiratiges Thema, wo wir uns dadurch schon dafür feiern können, dass es endlich durchgesetzt wurde. sieht man eine Silhouette der Semperoper und Tigo, der zum Beispiel sehr viele auch Demonstrationen mit Musikbeteiligung organisiert, hat da Boxen drin gesehen und ich so, stimmt. Und dann habe ich nochmal dieses Boxenmotiv so ein bisschen mehr hervorgehoben und so eine Fusion von Techno-Wummer und Semperoper vor einem Hanfblatt. Ach, ich liebe das Plakat.
Ihr habt da auch schon wirklich verschiedene Deutungen gesehen zu dem, was da zu sehen ist. Ob man jetzt die Semperoper sieht oder eben diese Boxen. Das sagt mir dann immer, in welchen Kulturkreisen die Leute so unterwegs sind. Nee, es ist wirklich richtig gut gelungen. Also wir kriegen eigentlich, ich habe noch keine einzige negative Rückmeldung zu den Plakaten bekommen, muss ich ehrlich sagen. Also es hat sich noch niemand beschwert. Und auch weil du sagst, die sind zu voll, da muss ich sagen, da gibt's aber auch einen Unterschied zwischen uns und den anderen Parteien. Denn wenn ihr so draußen durch das Stadtbild lauft, wenn ihr unterwegs seid im Stadtbild, dann schaut mal, wo Piratenplakate hängen und schaut mal, wo Plakate von anderen hängen.
Mhm.
Denn häufig findet ihr Plakate von den anderen Parteien an den großen Autostraßen.
Ja.
Während hingegen wir wirklich versucht haben, in die Wohngebiete reinzugehen, in die Parks reinzugehen, in die kleinen Nebenstraßen, weil wir sagen, okay, wir wollen nicht, dass ihr jetzt irgendwie Auto fahrt und abgelenkt werdet oder so. Nein, darum geht's auch nicht. Wir sind auch nicht
die Partei des Autoverkehrs.
Das stimmt. Wir sind nicht die Autopartei. Wir sind die Partei von Wohnraum und von Freiraum und wir wollen, dass ihr, wenn ihr irgendwo durch euer Wohnviertel geht, dort, wo ihr euch heimisch fühlt, dort, wo ihr euch zu Hause fühlt, da sollt ihr sehen, hey, es gibt Piraten und hey, die sind wählbar. Und das ist so ein bisschen, das merkt man daran auch so ein bisschen, wo unsere Plakate wirklich hängen und mit welchem Schwerpunkt.
Was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, ist das Void.
Oh ja.
Ich bin ja sehr überrascht, dass uns noch niemand das Void nachgemacht hat. Das Void ist ein Plakat, da steht einfach nur Piraten jetzt drauf.
Ja.
Bei unseren ganzen Plakaten steht ja immer so eine Aufforderung drauf. Zum Beispiel geht wählen jetzt, da steht immer nur Piraten jetzt drauf.
Ja.
Wir haben unten unser Logo, natürlich das Impressum, nicht vergessen.
Mhm.
Und dann eine große gelbe Fläche mit nichts. Und diese große freie Fläche ist ein fantastischer Freiraum, den wir beim Takatieren nutzen können, um konkrete Sachen zu kommentieren.
Jawohl, das kann entweder dort
eine Ampel sein, die besonders nervig ist. Das habe ich an einigen Stellen gemacht.
Ja, also entweder gibt es wirklich einen lokalen Grund, warum genau dort sowas ist. Ne? Ich habe zum Beispiel einmal an allen Eingängen des Zwingergartens hingeschrieben, keinen Semperoper-Anbau in den Zwingergarten.
Ich habe der Lebenshilfe vor einer ihrer Werkstätten zwei Inklusionsvolts gehängt. zum Kontext, warum das provokant ist. Behindertenwerkstätte sind eigentlich nicht mit der UN-Behindertenrechtskonvention vereinbar, weil es Parallelgesellschaften sind, in die Behinderte dort gedrängt werden, wo sie eben nicht Teil von der Normalität sind und kein normales, selbstbestimmtes Leben wie alle anderen auch führen können. Das ist aber auch, glaube ich, das Plakat, das als erstes runtergerissen wurde. Da war ich richtig enttäuscht darüber. Das war wirklich sofort einen Tag später war das schon runtergerissen und ich hoffe jetzt mal nicht, dass es die Lebenshilfe war. Ich glaube, es waren einfach irgendwelche anderen Leute, die da irgendwie progressive Parteien runterreißen wollten. Das hat mich sehr enttäuscht.
Sehr wahrscheinlich. Das können wir vielleicht gleich nochmal thematisieren, generell, oder wie häufig das passiert, zu den Voids. Sie bieten sich eben aber auch nicht nur an, um etwas Lokales zu kommentieren oder um eine lokale Forderung festzuhalten, sondern sie bieten sich natürlich auch exzellent an, um Stellung zu den Plakaten der anderen zu beziehen. Ich habe das sehr gerne gemacht, muss ich sagen, beim Aufhängen, wenn du so unterwegs bist und du siehst dir so ein Plakat an von den anderen und denkst dir, da muss ich jetzt doch mal irgendwie einen Kommentar dazu schreiben, und dann nimmst du so ein Void, hängst das unten drunter und schreibst, was auch immer du dazu sagen willst, einfach da drauf. Das ist so genial, und die Leute fotografieren sich das ab und melden sich und sagen, hey, das ist richtig cool, was ihr da macht, und ich prognostiziere tatsächlich, bei den nächsten Wahlen sehen wir sowas auch von anderen.
Das haben wir letztes Mal auch gesagt.
Das stimmt.
Mein persönliches Lieblingsplakat ist ja tatsächlich der CO2-Wahnsinn beenden von der AfD. Weil da kann man wunderschön so ein deshalb Klimawende jetzt Void darunter hängen. Also ich meine, Beschädigen von Plakaten von anderen Parteien ist uncool, aber ich hatte tatsächlich in mir das Bedürfnis, so einen großen, nein, zwei große Sticker zu machen im AfD-Design, wo drauf steht Klimawandel jetzt und Klimawende jetzt, und die so abwechselnd auf die CO2-Wahnsinn beenden zu kleben. Aber nein, das machen wir nicht. Ich habe tatsächlich die grüne Welle fürs Fahrradsticker von uns auf unsere Plakate, wenn sie an Radwegen hängen, geklebt. Also unsere Plakate besticker ich.
Ja.
Oh, ich habe auch ein SPD-Plakat bestickert.
Was?
Es ist sehr, nein, ich glaube, da wird die SPD nichts dagegen haben.
Du hast es repariert mit den Stickern.
In Gorbitz hing so ein Plakat gegen Hass und Hetze, und das wurde einmal so in der Mitte durchgerissen, dass zwar noch gegen Hass erkennbar war. Und auf einer gemeinsamen Flyer-Verteilaktion mit den Grünen und der SPD haben wir dieses Plakat repariert.
Ja.
Und da habe ich einmal ein ich glaube genau, lieb doch, wen du willst, und einen Geht wählen jetzt Sticker draufgeklebt und ist damit wieder repariert. Ja. Und ein paar Kabelbindern.
Aber damit kommen wir jetzt ja eigentlich schon gut zu diesem Thema. Zerstörung, Abreißung, Abreißen, Beschmieren.
Auch angreifen.
Ja, ja, also wirklich auch schlagen, treten, was auch immer. Also jegliche Art der Aggression ist schon gegen die Plakate gerichtet worden. Das betrifft nicht nur uns. Das betrifft, man muss es jetzt wirklich sagen, das betrifft durch die Bank weg fast alle Parteien. Ja. Je nachdem, also und das gehört jetzt der Fairness halber auch dazu, es sind zum Beispiel auch bei mir aus der Nachbarschaft sind schon sehr früh fast alle AfD-Plakate verschwunden. Die waren die ersten, die hingen, und auch dort sind sehr früh Plakate schon abgerissen worden. Ich möchte jetzt hier nichts pro AfD sagen. Was ich einfach sagen will, die Zahl der Angriffe oder der Attacken auf die Wahlplakate so oder so, die hat, und das haben jetzt schon mehrere Leute mir auch bestätigt, die schon mehrere Wahlkämpfe hinter sich haben, die hat wirklich massiv zugenommen.
Ja.
Also da ist fast kein Plakat davor sicher.
Ich glaube, das liegt auch daran, dass halt viele Menschen nicht das Gefühl haben, dass sie irgendwie ihre Frustration über wie Politik gerade läuft, in etwas Konstruktives bringen können. Mhm. Also ich habe diese Wut auch in mir, aber ich habe sie halt in Plakate gemacht. Also diese Plakate von uns sind aus meiner Politikverdrossenheit entstanden.
Ja, du hast etwas geschaffen. Du hast diese Emotionen genommen und hast damit etwas geschaffen. Du hast sie konstruktiv genutzt. Nur viele nutzen sie aktuell destruktiv. Wir wissen selber nicht so wirklich, wie wir damit umgehen sollen. Also wir versuchen halt dort zu reparieren oder zu ersetzen, wo es geht. Ich bin auch immer mal wieder, wenn ich bei mir durch die Nachbarschaft unterwegs bin, ich habe auch zum Beispiel geguckt, wenn ich gesehen habe, irgendwie ein SPD-Plakat oder ein Grün-Plakat oder so, ja, hängt auf 7:30. Auch die habe ich halt wieder, wenn ich es irgendwie konnte, wieder zurechtgerückt.
Ich fahre tatsächlich gerade einen Kabelbinder rum und Zange und richte Plakate von Parteien, die ich gut finde.
Ja.
Also ich habe auch schon Grüne und Linke repariert. Liebe Grüße.
Es ist, und ich sag mal, die Gewalt, es hört ja nicht auf bei Gewalt gegen Plakaten.
Mhm.
Das haben wir ja auch festgestellt. Es ist ja schon auch Gewalt gegen diejenigen, die die Plakate hängen, geschehen. Es ist passiert immer wieder, dass irgendwelche Parteistände angegriffen werden, dass teilweise in Parteibüros, dass da Ziegelsteine in den Fensterscheiben landen. Es ist eine sehr seltsame Zeit, in der wir leben, habe ich echt das Gefühl, mich beunruhigt das. Ich bleibe aber dabei, dass wir dieser Beunruhigung und dieser Angst nicht nachgeben dürfen.
Ja. Und wir müssen halt, also für mich ist es gerade total wichtig, dass die demokratischen Parteien sich zusammenreißen und zusammenarbeiten.
Ja.
Also man kann sich politisch gerne fetzen wie sonst was, aber dann bitte halt mit Worten im Parlament und im Wahlkampf. Ich finde es auch sehr angenehm. Also ich habe wirklich eine sehr, sehr konstruktive Stimmung wahrgenommen. Ich habe ja mit Linken geredet, ich habe ja mit Grünen geredet, mit SPD. Mhm. Die sind auch sehr froh, dass wir existieren, weil es halt eine progressive Alternative gibt. Und letztendlich, wenn man mehr Alternativen hat zu wählen, dann ist auch eher noch mal eine Partei dabei, auf die man sich noch einlassen kann. Und ich glaube, Linke, SPD und Grünen sind auch Stimmen an die Piraten sehr, sehr viel lieber, wenn sie sonst nicht Wählerstimmen gewesen wären.
Das stimmt.
Und ich glaube auch durchaus, dass man mit uns im Parlament arbeiten kann.
Das sowieso. Also das können wir jetzt auch wieder den Bogen nehmen zum Programm. Also unser Ziel ist natürlich auch das Programm, was wir aufgestellt haben, das umzusetzen. Das ist eben nicht nur da, damit wir was haben, was wir erzählen können, sondern wir wollen aus dem Erzählen eben auch ins Machen kommen. Und dazu gibt's jetzt quasi noch einmal den Aufruf. Ihr habt es jetzt schon ein paar Mal gehört. Also am 9. Juni ist Wahl. Ihr wählt einen neuen Stadtrat hier in Dresden. Ihr wählt Stadtbezirksbeiräte hier in Dresden und ihr wählt ein neues Europaparlament. Das heißt, wer hier in Dresden lebt, hat 7 Stimmen zu vergeben. 3 für den Stadtrat, 3 für die Stadtbezirksbeiräte und 1 Stimme für Europa. Und jede Stimme für die Piraten hilft uns, diese Ziele, die wir in unserem Programm niedergeschrieben haben, zu erreichen, unsere Politik hier weiter zu betreiben. Und deswegen wirklich der Aufruf, geht wählen. Wir freuen uns für jede Stimme, die bei den Piraten landet, aber das heißt jetzt nicht, dass wir nur wollen, dass ihr uns wählt. Wichtig ist, dass ihr euer Wahlrecht nutzt.
Und deswegen steht übrigens auch unserem Geht wählen-Plakat nicht drauf, Piraten wählen.
Das stimmt.
Es steht drauf, geht wählen, weil es ist wirklich vor allem wichtig, dass halt die Leute nicht zu Hause bleiben und nichts tun, sondern dass sie sich einbringen. Und wählen ist nun wirklich die niederschwelligste Art und Weise, wie man sich politisch einbringen kann. Das stimmt. Ich meine, ganz ehrlich, nicht alle Leute haben Zeit für vorn, also an vorn teilzunehmen, haben die Energie, Demos zu organisieren, haben das Geld an Vereine zu spenden. Aber dieses Wählen gehen, das schaffen eigentlich alle, die es dürfen. Das ist ja auch wieder so ein bisschen ein Problem, dass es nicht immer funktioniert. Aber wenn ihr das Privileg habt, dann nutzt es bitte. Und an dieser Stelle möchte ich auch sagen, sowohl im Stadtbezirksrat,
So, das würde ich sagen, das lassen wir drin. Jetzt ist gerade hier unsere Technik ist gerade ein bisschen zusammengefallen. Also das, was ihr gerade gehört habt, ist einfach nur, hat sich gerade die Trennwand verabschiedet. So, das lassen wir drin. Ich finde das voll sympathisch.
Okay, gut. Wir stehen zu unseren Fehlern.
Ja.
Was ich sagen wollte, ach ja, genau, ich habe mich dabei auch schon verplappert. Zur Stadtratswahl. Wir haben gute Chancen, dass unsere Kandidierenden reinkommen.
Ja.
Wir haben sogar Hoffnungen darauf, dass wir in Fraktionsstärke reinkommen.
Ja.
Das wäre wirklich sehr wichtig für unsere politische Arbeit. Und das würde uns enorm helfen. Und das ist also nochmal ein Ansporn an euch.
Ja.
Und EU-Wählen lohnt sich auch wirklich. Wenn wir es schaffen würden, als Piratenpartei 2 Leute ins EU-Parlament zu bekommen, dann ist die 2, die Anne hier aus Dresden,
ja,
die hat sehr, sehr viele Pläne, was sie mit EU-Geld machen möchte. Ich finde sehr schön, dass sie auch ganz klaren sozialen politischen Schwerpunkt hat und eben nicht nur Digitalisierung macht, sondern wirklich so versucht, das große Bild zu sehen und auch wirklich eine sehr, sehr progressive Note im EU-Parlament sein möchte. Und auch zusammen mit den tschechischen PiratInnen, die ja sehr, sehr stark sind, können wir im EU-Parlament auch konkret Sachen bewegen. Also es lohnt sich. Und bei so Themen, also ich meine, unsere Themen sind ja auch gerade einfach relevant.
Ja.
Stichwort Umgang mit KI, Stichwort Chatkontrolle, das ist immer noch nicht tot. Es ist wirklich ein Zombie.
Ja.
Aber bevor wir euch totreden, ich glaube, es ist eine gute Länge, oder?
Ich würde sagen, wir haben jetzt hier ein gutes Stück geredet und für alle die jetzt noch da sind, wünschen wir euch eine schöne Zeit und es kommt noch mindestens eine Folge vor den Wahlen. Das heißt, den Aufruf wiederholen wir nochmal. Und habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
Ahoi. Ciao, ciao.
Stopp, Polizeigewalt, bedingungsloses Grundeinkommen.
Erwerben Sie dich über Waren. Open Data und Open Source.
Verkehrswende.
Die Häuser denen, die drin
wohnen. Ein Cannabis Social Club.